Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiß und unser Thema heißt heute: Für das Leben lernen wir. Schulsport und Bildung.
Ich denke mal, wenn an anderen Standorten dieser Podcast ins Leben gerufen worden wäre, dann hätte das auch Episode 1 sein können, weil Bildung und Schulsport natürlich eine große Rolle spielt für viele Pädagogen. Warum machen wir das so spät?
Das ist eine gute Frage eigentlich, ja. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dass ich durch alle meine Blöcke, die ich hier vorbereitet habe, immer einen Tick, dass der Bezug zu Bildung hergestellt werden kann. Bist du stolz auf mich?
Das ist neu, oder? Weil sonst hatten die Blöcke einfach nur Zeitverschwendung. Man war froh, wenn man dann endlich in dem zentralen Block gelandet ist. Ne? Bin ich mal gespannt.
Oder auch nicht froh, je nach Hörer und oder Hörerin vielleicht.
Gibt es da ein Feedback? Hat das irgendeine Relevanz, was wir da vorher bereden, diese Quatsche?
Ja.
Ja.
Das ist ein Bildungsprozess.
Also, ja, da drin steckt ja vielleicht auch viel, ne? Da kann man sich auch viel rausziehen.
Abgleich mit anderen.
Ja, dann hau mal rein. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, geht schon los. Ich habe was ganz Aktuelles. Bei meiner Autofahrt hier hoch an die Uni eben ein bisschen Radio gehört. Und da war Sebastian Fitzek im Interview. Ja, ein berühmter deutscher Thriller-Autor. Und der hat sein neues Buch promotet, wie auch immer das heißt, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle geht es da so thematisch ein bisschen drum. Was heißt ein bisschen drum? Ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen. Es geht darum, dass sich zwei Freunde darüber unterhalten oder ja, zwei Freunde es angehen, dass sie noch einen Tag zu leben hätten.
Spoiler.
Ja, ich spoilere jetzt vielleicht. Dann müsst ihr jetzt vielleicht aufhören, wenn ihr das Buch unbedingt lesen wollt.
Ja.
Noch einen Tag zu leben hätten, was sie dann machen würden. Ja, und dann kam sie so auf die Idee, wir machen irgendwas, was wir erstens beide noch nie gemacht haben und uns als Mensch irgendwie weiterbringt.
Das ist, ja, tatsächlich.
Ne? Und dann kam ich eben drauf, okay, das ist ja spannend, Tim, was würden wir denn machen? Und dann haben sie ein bisschen mit dem Kommentator gesprochen, Sebastian Fitzek hat mit dem Kommentator oder Moderator gesprochen und dann kamen sie irgendwie darauf, was sie beide noch nie gemacht haben, sie waren beide zum Beispiel noch nie rudern gewesen. Und dann wären sie beide zusammen rudern gegangen und hätten diese Erfahrung miteinander geteilt und diese Gespräche über das Neue, das hätte sie dann sehr bereichert.
Das ist sehr edel.
Gell?
Diese Frage habe ich schon häufiger gestellt. Das kommt ja auch so oft in der Popkultur vor. Also den Tag so leben, als wäre es der letzte, wie der wirklich aussehen würde, wenn das so wäre. Ne? Also,
ich finde es ein ziemlich dramatischer Gedanke.
Total hypothetisch, man würde sich sofort umbringen wahrscheinlich. Da gibt es ja auch so, ne, dass man irgendwie sein Ende auch so wenig aushält, dann im Grunde, dass man dem schon dann früher entfliehen will, ist ja nicht ganz abwegig. Also mit großer Freude geht man wohl nicht an seinen letzten Tag, würde ich vermuten, wenn man ihn kennt.
Auf keinen Fall. Aber es ist in dem Zusammenhang Thema Bildung, Thema Entwicklung eines Menschen, sage ich jetzt mal, spannender Gedanke, Tim, was würden wir machen? Was hast du noch nie gemacht? Was habe ich noch nie gemacht?
Also da gibt es jetzt so viel.
Fallschirmsprung?
Ziemlich.
Bist du schon mal Fallschirmsprung?
Nein, also noch so in solchen Wagnisbereichen war ich überhaupt nicht zu Hause, weiß ja auch nicht, ob es mich weiterbringen würde, vielleicht schon. Fallschirmspringen, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich vielleicht ohne Fallschirm springen, also maximal hoch, dass ich genau einen Tag lang fliege, geht sowas? Wie hoch kann man? Nee, das geht.
Was war denn der da von der aus der Umlaufbahn gesprungen?
So war das. Der war so ganz hoch.
Oder auch mit Red Bull irgendwie was zusammen.
Wenigen Minuten da wahrscheinlich.
Gesponsert.
Wir sind schon wieder an dem Punkt, wo wir einfach nichts wissen und nur so.
Ja,
keine Ahnung. Vielleicht so 10 Minuten oder 2 oder 30 Sekunden.
Nee, da
war schon also unterwegs.
In einem Anzug, da springst du, glaube ich, länger. Ja, aber trotzdem, das fand ich einen spannenden Tagesbezug.
Das war's jetzt. Das müssen wir jetzt das Gespräch beenden. Ich fand gerade erst, an mich da reinzudenken, wahrscheinlich bereisen, irgendwo hin, wo ich nie war, ist für mich fast relevanter, als was zu tun, was ich nie getan habe.
Ja, aber da denke ich auch, das muss ja an einem Tag abgehandelt sein.
Das stimmt.
Ne? Also wenn du sagst, ja, ich würde jetzt gerne mal nach Singapur, erster Tag schon rum, bis du angekommen bist, ist doof.
Das muss in einem Radius sein, oder will auch gar nicht erst fliegen oder so.
Gut, man kann die Zeitspanne ja auch etwas erweitern und sagt, man hat noch so eine Woche.
Da was maximal Berauschendes zu tun.
Ja, maximal berauschend, maximal bereichernd.
Berauschend ist ja nicht gleich bereichernd. Berauschend ist ja auch sowas wie vergessen und verdrängen. Ne? Aber wenn die da rudern gehen, wollen die voll aufmerksam sein und noch wirklich. Aber schön, dass sie auch mit ihrem Leib, der Begriff wird auch später noch kommen, tatsächlich noch was machen wollten.
Cool. Und sie wollten aber auch kochen. Irgendwas wollten sie dann noch kochen, was sie noch nie gekocht haben. Irgendwas gemeinsam. Aber es gibt auch sehr triviale Vorhaben. Ja, und ihr da draußen, schreibt uns, was würdet ihr machen am letzten Tag?
Das ist ganz schön traurig. Was würdest du am ersten Tag machen? Manchmal habe ich auch, gibt es also auch so oft diese Vorstellung, es wiederholt sich immer wieder und es gibt die Unendlichkeit. Ich hatte das auch neulich mal im Gespräch nochmal mit einem Kind versuchte zu belegen, dass es gar nicht erstrebenswert ist, unendlich lang zu leben. Das hat sich mit im Gespräch mit dem Kind, war das ziemlich schwierig. Ich sagte, okay, man kann nur irgendwie Sinn und Wertigkeit immer reinsetzen, weil man endlich ist. Stell dir vor, du würdest einfach nie sterben. Irgendwann könntest du alles, hättest jeden gesehen. Und es war diesem sechsjährigen Kind aber nicht zu vermitteln. Hätte es trotzdem cool gefunden, einfach unendlich lang zu leben.
Ich glaube, du kannst mir das auch schwer vermitteln.
Ja, so, find's auch cool. Und das ist, weil du so jung bist, ne? Ja.
Hast du nicht auch so viel vor noch?
Ja, klar. Ja. Natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Unendlichkeit brauche.
Okay, unendlich ist eine große Zahl.
Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Also
das ist eine Hausnummer.
Wie einige wissen, will ich Saarlandmeister werden nochmal. Dafür reichen mir 5 Jahre.
Ja. Aber Saarlandmeister in, hast du schon eigentlich rausgehauen? Nee, was genau?
Bevor ich mich richtig festlege, will ich mir ganz sicher sein, was möglich ist.
Neue Sportart erfinden. Ja.
Ja, ich habe eine kleine Bildungsreise gemacht, ne? Ich war im Saarland und es war echt schön. Also ich habe das noch nie so, als jetzt auch in der Pandemie im Saarland, erstmal war noch, zumindest an dem einen Tag, nicht da, war noch wesentlich mehr auf, wenn man dann ich war im Kreis Merzig-Wadern, weil da niemand lebt, konnte da ruhig auch noch die Außengastronomie aufhaben. War ich lange nicht mehr. Außengastronomie, toll.
Ist das Saarland jetzt eigentlich dieser exemplarische Modell, dieses Modell, wo die jetzt aufhaben
dürfen?
Nein,
ist ja gestoppt worden.
Ist dadurch, gestoppt worden,
eine Bundessperre, und dann, so heißt es nicht. Ne? Im bundeseinheitlich geregelt wurde, war das Projekt dann auch gestorben.
Okay.
Ja, aber ich habe das noch nie so als touristische Region so erfasst, weil ich war tatsächlich paddeln mit meinem Vater, Zweier, ein Klepper Aereus, sagt ihr das was? Ein Klassiker. Paddlefreaks da draußen wissen, was das ist. So ein Faltboot eigentlich, das einen sehr robusten Holzkorpus hat, wo dann so Plane drumherum gespannt ist und da so 2 Schwimmkörper hat, ein ganz tolles Boot.
Okay, ist nicht so ein klassisches Winnetou-Ding, oder?
Es hat
so ein Indianer?
Ist nicht klassisch Winnetou, weil es so hat so einen Überzug vorne und hinten. Es ist so etwas geschlossener, kommst du da her und man könnte tatsächlich noch ein Segel aufstellen.
Oh, okay.
Ist auch nämlich dabei. Das heißt, du kannst so eine Mischung aus Segel und Paddeln machen. Und
hat sich gebildet?
Ja, so, wir kommen hier noch drauf, was Bildung ist, aber so einfach lässt sich das nicht sagen, aber es hat sich auf jeden Fall in die Bildungsreise, die mein Leben ist, gut eingefügt, weil ich doch auch wieder was Neues über die Welt und vielleicht auch über das Saarland oder über mich in der Welt dann doch wieder kennengelernt habe, ohne dass ich jetzt konkret drüber nachgedacht hätte, war es ein Bildungselement.
Ja, jetzt bist du schon schön in den Vokabeln, die Bildungsreise meines Lebens. Schön, Tim.
Vielleicht meinen ja auch einige noch an der Stelle dieses Podcasts, dass Bildung heißt, man kann mit Wissen irgendwie angeben. Da könnte ich jetzt auch was über Paddeln sagen, über Saarschleife
als Naturdenkmal und so. Über das tolle Kanu hast du ja schon ausreichend
jetzt erzählt. Da bin ich gut gebildet.
Ja,
ne?
Genau. Ja, okay, wir gehen mal in the News rein, Tim. Da kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, was es so Neues gibt in the life of a sports scientist.
Ja, voll im Semester drin, ne? Und da ich im Sommersemester immer sehr viel Lehre habe, muss ich gucken, wie ich alles unter einen Hut kriege. Da war ich, und da bist du ja auch involviert, jetzt sehr erfreut, dass in einem Seminar zur Didaktik des Schulsports offensichtlich viele Studierende mit sehr viel Freude an einer Aufgabe gearbeitet haben.
Ja, auf der einen Seite muss man sagen, vielleicht wäre ein Designstudium für den einen oder anderen wertvoller gewesen. Nein, also wirklich, wirklich coole Ergebnisse. Tim, was war nämlich genau die Aufgabe?
Die Aufgabe war, man sollte sich erstmal mit der Vielfalt der Sportkultur auseinandersetzen. Und umgesetzt wurde diese Aufgabenstellung werden, indem man eine fiktive Sportzeitschrift gestaltet. Und zwar das Cover als auch so ein Teaser. Und eine Inhaltsangabe und eine exemplarische Seite. Ich glaube, so hatten wir das. Und da haben sich das Sports, sollte das Magazin heißen, mit Z hinten. Und der Claim war alles, was uns interessiert. Und sollte explizit, das war in der Aufgabenstellung mit drin, eben nicht wie im Sportteil der Zeitung nur um Leistungssport und die Ergebnisse gehen, sondern sollten mal überlegen und reflektieren und mindmappen und sprechen, was wir eigentlich alles so machen in unserer Sportkultur, was uns eben interessiert. Und dann haben manche wirklich echt coole Cover gestaltet. Da merkt man schon, die Medienaffinität wächst. So, und das dachte ich wirklich so, kann man, so eine Zeitschrift könnte es geben, ne? Wenn du die unter Sportstudierenden so eine Zeitschrift entwirfst, wo verschiedene Aspekte drin sind. Die hatten eben viel Fitnesssport, aber auch Outdoorsport, Sport in anderen Ländern. Also wirklich, das war ganz toll.
Also ich bin auch gespannt, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes dann in diesem Seminar hingeht, weil es ist ja schon so ein Seminar, ich glaube, das würdest du auch unterstreichen, wo man sagen kann, da finden auch teilweise ja, Brüche zu eigenem Verständnis von Sport, Sportunterricht statt, wo man im Präsenz war es dann noch, wo wir ganz oft gehört haben, boah, ja, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ja? Und ja, so ein erster Eindruck mit diesem Sports, mit dieser Sports Magazine, oder wie wir es genannt haben, das zeigt schon ganz klar, wo die etablierten Medien oder auch Social Media, auf was die Wert legen. Und da steht einfach auch ganz oft der Körper in schönen Posen, in schönen ja auch Umgebungen im Vordergrund. Also alles muss irgendwie bildlich festgehalten werden.
Aber sie haben da schöne Aspekte gefunden und Sinn und Zweck dieser Übung ist ja auch der, über den eigenen nach der Schulzeit und sie sind noch nicht so lange im Studium, bekannten Horizont zu blicken und die meisten haben einfach so viel Bock auf ihren Vereinssport und dann wirklich deutlich zu machen, ey Leute, das ist zwar schön und wichtig, aber es gibt mehr. Und es wird auch immer mehr und immer bunter. Und wenn es im Schulsport darum gehen soll, den Gegenstand zu identifizieren, dann müssen wir erstmal gucken, was kann das eigentlich alles sein.
Das führt ja dann genau auch zu diesem, ja, ich sag mal, mit der Beschäftigung des Anerkannten und mit der Hinwendung zum Neuen, sage ich jetzt mal, hast du mal einen großen Bruch erlebt in deinem Sportverständnis, wo du irgendwas erlebt hast und gesagt hast, boah, so das ist jetzt, so habe ich das noch nie gesehen.
Das ist echt schwierig. Also ich versuche mich nie irgendwie so selber so festzulegen in was und ich versuche mich auch immer zu wandeln. Ich glaube, so wirklich Brüche sind es nicht, aber es sind so Bewegungen, die auch ich mit meinem eigenen Dafürhalten so vollziehe, je nachdem, wo ich mich befinde. Und jetzt, wo ich einige Zeit in Rheinland-Pfalz bin, muss ich doch anerkennen, der etablierte, leistungsmäßig, wettkampfmäßig betriebene Sport, der interessiert mich schon. Und ich glaube, aus dem kann man mehr rausholen, als ich vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren dachte. Mhm.
Da kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Und ich würde das mit einem persönlichen Beispiel besetzen. Ich hatte nämlich mal wirklich ein starkes Erlebnis in meinem Studium damals. Wir hatten einen Gastvortrag in einem Seminar gehabt von einem Leistungssportler aus dem Handball. Und für mich war Sport immer so, oder auch leistungsbezogener Sport, also wenn es mir ums Gewinnen ging, wenn es mir darum ging, irgendwie eine Leistung zu erreichen, der Spaß an der Sache stand für mich immer im Vordergrund. Und da hat er mal erzählt, wie viel Druck teilweise auf Leistungssportlern lastet, dass dieser Job in Anführungszeichen, also wenn man es dann hauptberuflich macht, teilweise gar nichts mehr mit Spaß zu tun hat, sondern dass so viele auch negative Emotionen da mitschwingen können. Natürlich, wenn man dann irgendwas gewinnt, wenn man Erfolge hat, dann kommen auch wieder positive Emotionen dazu. Aber für mich war dieser negative Druck im Sport, der war für mich total neu. Den konnte ich damals noch überhaupt nicht so nachvollziehen. Und jetzt merke ich erstmal, was Leistungssportler, die da wirklich auch ihr, kann man ja fast so sagen, ihr Brot mit verdienen müssen, wie die auch unter Zugzwang stehen, ihre Leistung zu bringen und nicht so, ach, ich freue mich, wenn es funktioniert, hab Spaß dran, wenn ich verliere, na gut, da ärgere ich mich kurz und dann ist auch wieder in Ordnung. Nee, das ist schon...
aber das ist doch auch dieser Kerl, ich würde das schon gerne... Dann wird es
zum Job.
Wird es zum Job, aber das ist ja das Spielerische, wenn die Ambivalenz so zwischen schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, die zu erleben, das ist ja für viele das Schöne am Spiel. Und je mehr Erwartungen an diesem Ausgang hängen, je mehr Leute da hingucken, je mehr Geld dahinter steckt oder Ruhm oder wie auch immer, umso krasser wird ja dieses Spannungsverhältnis. Also lassen ja 10.000 Volt auf dir und das muss doch total krass sein, wenn dir in letzter Sekunde der Korb gelingt, der den Außenseiter, weißt du, kennst ja meine Träume des Sports. Und sowas zu erleben auf der anderen Seite, das kann ja auch total befriedigend sein.
Natürlich kann das und wird das auch befriedigend sein. Was ich in dem Zusammenhang nur für mich verstanden habe, dass da persönliche, ich nenne es jetzt mal Existenzen am Sport hängen, die dann sagen, wie gestaltet sich mein Leben aus? Und das fand ich besonders, weil für mich Sport natürlich schon immer in meinem Leben auch eine hohe Relevanz hat, aber nicht so, dass es meine Existenz im Sinne von, kann ich jetzt meine ich sage jetzt mal floskelhaft, Familie ernähren? Oder ja, habe ich noch einen Job? Auch bei Trainern. Ja? Bin ich erfolgreich, bin ich nicht erfolgreich? Habe ich noch einen Job nächste Saison? Also da muss einem schon ganz klar sein, wie im Spitzensport da auch, wie da die Leute unter Druck stehen.
Ich glaube, da musst du im Flow bleiben. Sobald du anfängst, so zu denken, da ist meine Familie und sowas sonst dahinter, dann ist es eventuell schon vorbei. Wir müssen mal mit Sportpsychologinnen mal über solche Thematiken sprechen. Aber ich glaube, du brauchst die Huspe, das einfach immer ausblenden zu können. Du musst einfach dein Spiel und dein Ding machen. So, wenn du anfängst zu hadern, dann wird es echt schwierig. Ich hatte mal einen Studenten in Wuppertal im Seminar, der war auf dem Sprung auch, hat immer wieder von einem, da ging es auch um Erlebnisse im Sport, irgendwie, die wir uns geschildert haben, einprägsam, und der hat von einem verschossenen Elfmeter, da war er in der Nationalmannschaft in der U17 gesprochen, bei einer EM irgendwie, und von da an ging es bergab. Dann hat er nur noch, also beim Wuppertaler SV dann irgendwie, kann er in der dritten Liga gespielt. Und
okay.
Er war ein Talent so, und er bezieht sich immer wieder auf diese Situation, den Elfmeter nicht reingemacht zu haben. Das, was ihm da so nachhängt. Ne?
Das, ja, also da hast du einen Punkt angesprochen, da würde ich auch gerne mal jemanden zu einladen. Finde ich spannend.
Ja. Ja?
Auch mit Blick auf die Zweckfreiheit des Sports und dann die Verbindung dazu zur Existenzbestreitung.
Ja,
da geht es natürlich beim Leistungssport auseinander, ist keine Frage.
Ja.
Ja?
Ja, solche Fehler kann man hier in der Uni natürlich nicht machen, die dann wirklich so, also wirklich an einzelnen Aktionen. Aber hängt es immer so an einzelnen Aktionen dann oder wie in einzelnen Tagen? Ja, zum Teil schon, je nach Sportart, ne?
Boah, ich glaube schon, dass auch einzelne Aktionen oder auch das ein oder andere Quäntchen Glück vielleicht dabei ist bei der ein oder anderen Sportart. Aber letztendlich ist es natürlich ein Prozess, glaube ich, der sich über eine längere Zeit erstreckt, ob du jetzt erfolgreich bist in deinem Sport, ja oder nein.
Mhm.
Also es gibt immer wieder mal wieder Rückschläge.
Ich hätte letztens wieder fast eine Sportwette gewonnen. Ich wette ja manchmal, weil ich einfach so mir gerne mit so 10 Euro so ein, zwei Stunden aufwerte. Ich denke, wenn ich dann 10 Euro setze und ich mache immer so, dass ich aus den 10 Euro so um die 1000 machen könnte, je nachdem, was passiert. Meistens dann, wenn ein Außenseiter mitspielt, dass ich da schon mal eine gute Quote habe, dann mache ich dann noch zwei Partien dazu, Fußball jetzt. Mhm. Und dann habe ich gewettet auf, Mainz gewinnt gegen Bayern. Und noch zwei Unentschieden. Und Mainz gewann gegen Bayern und ein Spiel ging unentschieden aus. Und das andere, da hätte Wolfsburg gegen Dortmund unentschieden spielen müssen. Und es stand 1-0 für Dortmund. Dortmund nur noch zu 10. Da hat Dortmund 2-0 gewonnen. Aber das waren halt geile 20 Minuten. So denken, jetzt habe ich fast 1200 Euro. Das wäre es nämlich gewesen.
Ja, fast.
Ja, das macht Bock. Und dafür lohnen sich die 10 Euro, finde ich. Also, liebe Kinder da draußen, wer das hört, Wetten im Sport, Wetten lohnt sich. Investiert euer Taschengeld und gebt euch dem Thrill hin. Es könnten 1000 werden, aber es passiert leider so gut wie nie.
Ja, genau.
Einmal hatte ich Wette des Monats vor 15 Jahren, hing im Wettbüro aus, wie Mickey Mouse, wie in so einer Mickey Mouse Geschichte, hing da Wette des Monats, das war ich, aus 3 Euro 1000 gemacht.
Wow.
Zähle ich immer noch von.
Ja, das ist, was es Neues gibt. Tim macht Geld und wir gehen mal raus aus The News und nähern uns unserem Blog an mit großen Schritten.
Okay, sind wir schon drin oder ist das noch
eine Transition? Noch nicht, aber ich habe noch eine Transition und es gab einen Hinweis von draußen, weil du hast ja so eine, ob es eine rhetorische Frage war in der letzten Episode, ich glaube, uns war es bewusst, dass wir keine einzige weibliche Heldin, kein weibliches Vorbild genannt haben. Ja, ich
habe es gemerkt, zu spät.
Ja. Jo, zu spät, aber so war's.
Wahrscheinlich hätte man es beim Thema schon merken müssen und eine weibliche Heldin einladen müssen. Also verrückt, dass man ja, also als Kind, da wo die Heldengeschichten herkommen, dann tatsächlich wohl als Junge, ich weiß nicht, wie es als Mädchen ist, tatsächlich nach männlichen Vorbildern und männlichen Helden sucht. Oder ist das Thema Heldentum tatsächlich maskulin platziert? Ist das alles Teil dieser großen Hegemonie im Sport, dass wir überhaupt das thematisieren?
Gute Frage. Ja,
also weibliche Vorbilder, klar, gibt es wie Sand am Meer.
Dann hast du was Bestimmtes im Kopf?
Also gerade in der Leichtathletik fallen mir viele eigentlich auch immer bewundert. Ulrike Meifert fand ich fantastisch. Auch diese Sache mit 72 in München die jüngste Olympiasiegerin sein, dann glaube ich 84 dann nochmal in Los Angeles mit 12 Jahren dazwischen, manchmal oder was noch später. Das fand ich sensationell, auch im Tennissport, da fallen mir viele, also die Williams-Schwestern, beide vorbildhafte Persönlichkeiten, fast, also auch mit Sicherheit Heldenstatus so. Ne? Mhm. Aber interessant, dass man sich da tatsächlich so ein bisschen das verbiegen muss oder konstruieren muss, weil als Junge, da wo man die Vorbilder platziert, dann tatsächlich, vielleicht aber noch in der Zeit, ich weiß es nicht.
Ich habe auch ein bisschen überlegt, so früher ich als Kind, ob ich da wirklich, so, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ob wir so wirkliche Vorbilder, Helden hatten. Aber jetzt so in der aktuellen Zeit, auch abseits vom Sport, fällt mir immer so direkt als weibliches Vorbild, ich finde Michelle Obama eine tolle Frau, irgendwie so. Ich finde die Obama sowieso irgendwie cooles Couple und coole Family und ja, das ist sowas, die hat so Eigenschaften auch in der Sprache und wie sie sich so gibt. Das finde ich, ist wirklich was, woran man sich orientieren kann, um das mal bedumts.
Ja, also absolut, muss man sich auch nicht groß drum herum reden. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich für entschuldigen an der Stelle, dass wir das wieder so maskulin an dem Ort, an dem gemacht haben.
Ja, das vielleicht war das aber auch eine Erkenntnis für uns.
Das war ungeschickt.
Ja, ungeschickt, ja. Aber war auch eine Erkenntnis, weil wir vielleicht einfach zu frei und vorne raus da rangegangen sind.
Ja, aber es ist total, ich halte es für total wichtig. Das ist uns auch durch die Lappen gegangen, dass man sich auch im Vorfeld für öffentliche, in öffentlichen Medien mit den Themen auseinandersetzen muss. Und da spielt Gender Diversity absolut eine Riesenrolle gerade. Und das müssen wir uns in unserem Podcast hinter die Ohren schreiben, dass wir das
auf jeden Fall sehen.
Also das ist ganz klar, wenn da Kritik kommt, ist die berechtigt.
Das kann ich nur so unterschreiben. Und ja, das war ein kleiner Rückblick auf unsere letzte Episode, die gut ankam übrigens. Danke für das Feedback für euch da draußen. Wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns schreibt. Da freuen wir uns. Und ja, Thema Bildung. Wollen wir uns da reinstürzen, würde ich sagen.
Ja, los.
Tim, auf geht's.
Bildung.
Ja, genau.
Bildung. Liebe Studentinnen, liebe Studenten, heute geht es um Bildung. Alle schlafen ein. Alle schlafen ein.
Ich glaube, es gibt kaum einen inflationär höher gebrauchten Begriff als den Bildungsbegriff in der aktuellen Gesellschaft. Alles soll sich um Bildung drehen. Fangen und wie auch heute.
Wir fangen bei Humboldt an.
Machen wir.
Also es gibt, um vorweg zu sagen, ihr findet sicher Podcasts, die geeigneter sind, euch Bildung zu erklären. Wir werden sofort beim Sport landen und in der sportpädagogischen Lesart. Trotzdem schadet es nicht, nochmal ganz kurz zurückzugehen, denn gerade in Deutschland ist das Bildungsideal sehr präsent und da gehen wir tatsächlich zurück auf Humboldt und dem ging es ja darum, und das ist ja in unserer ganzen Bildungslandschaft, so heißt es ja auch, präsent, das ist nämlich das Ideal der menschlichen Entfaltung. Also alle Menschen, das war wichtig für Humboldt, alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich selbst mit der Welt nach ihren eigenen Möglichkeiten, nach den eigenen Voraussetzungen, die es zu Schulen galt, eben auseinanderzusetzen. Die höchste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Und das war neu. Also sich an sich selbst zu orientieren. Das in der Zeit auch en vogue, die Fixierung, die Fokussierung auf das Subjekt, auf das Individuum. Und für Humboldt war noch zu diesem Zeitpunkt die Sprache da ganz relevant. Deswegen auch so altsprachliche Gymnasien als Bildungseinrichtungen haben, denn die Sprache sollte ein Instrument eben sein, sich selbst mit der Welt in Bezug zu setzen und teilzunehmen an einem großen Diskurs über sich selbst, seine eigene Entwicklung und das Weltliche.
Genau, und diese eigentliche Entwicklung sollte dann auch nach Humboldt zu Individualität und einer individuellen Persönlichkeit führen. So, und jetzt haben wir die Definition
fast abgehakt.
Aber man muss auch dazu sagen, Tim, es werden neben anderen Podcasts, die Bildung aufgreifen, auch unterschiedliche Arten von Bildung definiert. Ja, also ein ganz großer Bereich, teilweise sehr vage, auch im Zusammenhang mit Bildungsprozessen. Was wir aber, glaube ich, auch, und vielleicht mache ich jetzt schon einen kleinen Schritt in Richtung Schule, weil unser Nachtitel ist ja Schulsport und Bildung, ja, dass wir nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Begriffe Erziehung und Bildung, die ja immer so in einem Zusammenhang oder nicht in einem Zusammenhang, sondern so in einem Wortpaar sozusagen benutzt werden, nochmal voneinander abtrennen. Und das ist einfach, dass Erziehung in einer Lebensphase stattfindet. Also meistens sagt man, Erziehung findet statt in der Phase, bis ein Mensch mündig ist. Und Bildung, du hast es ja eben schon angesprochen, kann ein Prozess oder sollte ein Prozess sein, der das ganze Leben begleitet.
Das ist ein zentraler Unterschied. Und was man auch häufig sagt, ist, man kann jemanden erziehen, aber im Grunde kann man ihn nicht bilden. Also man kann jemanden das Material, da kommen wir gleich noch drauf, irgendwie an die Hand geben und dann ist er für seine Bildung eben selbst zuständig. Und was daraus erwächst, das kann man sich vorstellen wie in einem urwüchsigen Garten, das wissen wir gar nicht. Also das Pflänzchen, das Gebildete, das wächst dann ganz so, wie es will, aber es hat eben die guten Voraussetzungen, den guten Nährboden. Und Erziehung, das hat ja Herbart auch immer dann auch mit so einem Stock verbildlicht, an dem entlang dann immer ein Spross hochgezogen wird. Und so kann man sich, glaube ich, schon diese beiden Gärten gegenüberstellen. Also Erziehen zu etwas, zum Beispiel zu Selbstständigkeit, zu Disziplin, da steckt ein klares Ziel dahinter. Bildung hat im Grunde keine Ziele, sondern jeder soll sich in einem selbstreferenziellen Prozess, das machst du ganz mit dir selbst aus, bilden. Und das machst du für die Schule auch genauso edel wie auch problematisch.
Genau, das fand ich auch nochmal wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass bei Erziehung Ziele dahinter stecken können. Hier und da wird auch von Bildungszielen gesprochen, wobei, da bist du vollkommen richtig, das kann man in der Konkretheit...
Ist schwierig zu sagen. Klar, das, ja. Natürlich löst sich einiges so in einem im Bildungsdiskurs auch auf. Und wenn das Bildungsministerium von Bildung spricht, dann meint es was anderes als Humboldt oder später kommen wir gleich noch zu Klafki oder andere. Das wird dann schon ein bisschen pragmatischer. Bildungserfolg lässt sich vielleicht für ein Bildungsministerium in Schulnoten messen. Und wenn es gerecht ist, dann haben eben aus verschiedenen Bildungsschichten Menschen auch eben ähnliche Chancen. Aber wenn man in die Bildungstheorie geht, dann sieht es doch noch mal ein bisschen anders aus.
Ja, weil die Frage ist auch immer, und da würde ich schon eine Sache vorweggreifen, die ich immer ganz spannend finde in dieser ganzen Bildungsdiskussion. Bildung ist in unserer Gesellschaft oder in dem vor allem schulisch-pädagogischen Bereich positiv besetzt. Ja, man sagt ja häufig, oh, der Mensch ist gebildet, ja, würde ich jetzt mal zwangsläufig sagen, so im allgemeinen Wortgebrauch ist das positiv besetzt, aber es gibt auch Bildungssituationen oder ich sag mal Bildungsprozesse, müssen die mich denn immer zu einem, in Anführungszeichen, normativ besseren Menschen machen?
Also da gibt es große Missverständnisse, finde ich. Ich gehe mal ein bisschen zurück in die Fernsehgeschichte, als zum ersten Mal Big Brother ausgesendet wurde, da gab es Jürgen und Zlatko und das waren da die Protagonisten.
Großer Bruder, du bist immer da.
Ach ja, stimmt, genau. Kennst du noch? Ach Gott, dass die da noch so berühmt geworden. Die tingeln da immer noch rum, irgendwo in Mallorca oder so. Zlatko weiß ich nicht, aber Jürgen schon. Ja. So ein Kölscher, ne, irgendwie. Und da kam damals Romeo und Julia ins Kino in der Verfilmung mit Kate Blanchett, heißt die, glaube ich, und Leo DiCaprio. Und das Besondere an dem Film war, dass es im Altenglischen war und es wurde entsprechend auch in der Originalübersetzung dann in Deutsch angeboten und Jürgen und Zlatko unterhalten sich über den Film und einer meint zum anderen, ach so, der ist ja in dieser dummen Sprache da gemacht. So, und dann ein Riesenaufschrei durch Deutschland. Im Nachgang gab es dann auch immer so, oh Deutschland, wie gebildet bist du und was musst du alles wissen und sowas. Und jetzt frage ich dich mal oder auch mich gerne, was weißt du über Shakespeare? So, dann großer Aufschrei, was Zlatko und Jürgen alles nicht wissen und Shakespeare, große, große Kultur. Mhm. Wir können vielleicht 2, 3, 4 Werke von Shakespeare nennen. So, okay, d'accord. Aber was für eine Bedeutung hat Shakespeare? Und wie steht das in Bezug zu Goethe oder was hat die Bühne damit? Was überhaupt, ne? Und jetzt kommt der große Unterschied. Also Bildung heißt nicht Wissen. Gebildet auftreten heißt eben etwas zu wissen und mit diesem Wissen was für sich anfangen zu können. Ich muss es also in meine eigenen Weltbezüge stellen können. Also ich weiß was über Shakespeare, nicht weil ich es auswendig gelernt habe, sondern weil es mir was bedeutet, weil ich darin einen größeren Zusammenhang erschließen kann. Weil ich weiß, dass es in eine bestimmte Zeit passt und diese Zeit bestimmte Gefühle erzeugt und so weiter und so fort, ja? Und das Gleiche gilt für den Sport auch. Das heißt, wenn ich einen Tennisaufschlag kann, dann ist das noch keine Bildung im Sport. Dann kann ich einen Tennisaufschlag. Wenn ich einen was, wie heißt deine Übung, den Aufschwung am Reck?
Ja, genau.
Aber das alles kann Bildung dienen, wenn du diese Tätigkeiten im Sport für dich selbst gewinnbringend einsetzen kannst, um dich auszuformen und die Welt zu erschließen, dann kannst du Bildung werden.
Genau, und das sagt Dörpinghaus in dem Zusammenhang, möchte ich nochmal nennen, als reflexive Auseinandersetzung, ganz wichtiger Begriff. Ja, das heißt, ein Eindruck geht auf mich ein oder ich erfahre einen Eindruck und mittels dieses Eindruckes entscheide ich dann bewusst, unterbewusst, was ich mit diesem Eindruck anstelle. Und das ist der Bildungsprozess per se. Im Sport kann der in unterschiedlichen Szenarien stattfinden. Und da war eigentlich auch meine anfängliche Frage hingemeint, macht mich das immer zu einem, in Anführungszeichen nochmal, besseren Menschen? Wir hatten schon mal über metasportive Effekte gesprochen und so weiter und so fort. Ja? Wenn ich in meinem Bildungsprozess im Sport merke für mich, dass ich mit einem unfairen Spiel im Leben weiterkomme oder im Sport weiterkomme, würde das ja keiner als gebildeten Menschen beschreiben. Mhm. Aber dieser Bildungsprozess kann man sich, glaube ich, als Entwicklung, als individuellen Entwicklungsprozess eines Menschen im und um Sport ganz gut beschreiben.
Machen wir es mal ganz konkret und überspringen vielleicht was ich noch gerne erwähnt hätte, was man aber woanders vielleicht nachhören kann, denn Klafki wird noch ganz interessant, weil wir im Schulsport mit Didaktik zu tun haben und da scheiden wir nochmal materiale, formale und kategoriale Bildung. Bitte hier verlinkt, hier runterswipen oder so. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich würde dann doch mal in den Sport gehen und sagen, wie kann überhaupt sich Bildung vollziehen, damit wir mal ein bisschen konkreter werden. Und da hat der Sport ist er sehr, sehr gute Voraussetzung, Bildungsfach oder Bildungselement zu sein, denn er ist zweckfrei. Und das ist nach Prohl, ein Sportpädagoge aus Frankfurt, ist das eine ganz zentrale Voraussetzung.
Diese Zweckfreiheit des Sportes sorgt ja auch genau dazu, dass Sportunterricht auch in der Schule zu den ästhetischen Fächern gehört.
Genau. Das man, also Ästhesis, also die Ästhetik heißt, es gerät.
Also wie Kunst und Musik, genau, zum Beispiel Kunst für unsere Hörerinnen und Hörer.
Genau. Das heißt, es gerät der Vollzug in den Mittelpunkt. Das ist die Ästhetik. Die gerät deswegen in den Mittelpunkt, weil es gar nicht so relevant ist, ein Produkt zu erzeugen. Ja, das Ziel ist nicht relevant.
Genau, es ist also nicht so, wenn ich mich eine Stange hochziehe, um bei meinem Beispiel Klimmzug wie auch immer zu bleiben, dass da oben ein Apfel hängt und ich gerne den Apfel runterholen möchte, sondern es geht mir darum, eben diesen Klimmzug irgendwie zu schaffen.
Genau, eine Leiter hochsteigen ist kein Sport, wenn du die nur benutzt, um irgendwo hinzukommen. Zum Busrennen ist kein Sport, weil du zum Busrennen willst. Ja. Das ist also nicht zweckfrei. Also es gibt ein zweckfreies Geschehnis. Das heißt, der Mensch baut sich Hindernisse auf, um sie zu überwinden. Nicht überwindet Hindernisse, um irgendwo hinzukommen. Also ich baue mir Hürden auf, um drüber zu springen. Was für ein Quatsch, ich könnte ja dran vorbeilaufen. So. Und jetzt geht es nicht so sehr darum, eben diese Hürde geschafft zu haben und angekommen zu sein, sondern es gerät der Vollzug, also das Hürdenlaufen gerät jetzt in den Mittelpunkt der Sache. Wie mache ich das am effektivsten, am schnellsten? Und das sind jetzt die Auseinandersetzungen mit dem Vollzug, mit dem Tun, also mit dem Singen und nicht mit dem irgendwie ein Lied präsentiert zu haben, um eine Angebetete erobert zu haben, wie auch immer, sondern es geht jetzt um das Tun in dieser Sache, dieses zweckfreie Tun. Und jetzt kommt das, was du eben schon mal angedeutet hast, also Selbstreflexion, eine reflexive Auseinandersetzung damit. Also wie laufe ich denn am besten? Was heißt denn Klettern? Was erlebe ich denn beim Schwingen? Das sind Bildungsmöglichkeiten im Sport.
Und du hast eben schon mal Robert Prohl angesprochen. Und da können wir auch vielleicht gerade so ein bisschen das Paradoxe am Sportunterricht hervorheben. Paradoxie des Sportunterrichts wird das immer so allgemein genannt, dass wir einmal eben den Sportunterricht als eine Pflichtveranstaltung haben, gegen den eigentlichen Sinn des Sport als subjektive Sinnerfüllung. Mhm. Und da wird es dann interessant, wenn wir im Sportunterricht denn Bildungsprozesse erfahren wollen oder zumindest nennen wir es mal, als Sportlehrer sollten wir Situationen ermöglichen, wo Bildungsprozesse geschehen können. Und diese Bildungsprozesse explizit nochmal, die müssen keine gesonderten Ziele von uns am Ende gesetzt bekommen. Sie müssen nur allein als Ziel haben, dass es eine Möglichkeit ist, eine individuelle Entwicklung zu erfahren.
Ja, jetzt können wir doch nochmal verschiedene Ansätze an dem Punkt vielleicht mal auf den Plan bringen, die auf Klafki zurückgehen. Es gibt sowas wie eine materiale Bildung, wo man sagen würde, es gibt einen gewissen Kanon, das sind jetzt im nicht sportiven Bereich Wissensbestände. Ich muss also was Bestimmtes wissen, danach kann ich einen Lehrplan gestalten und wenn ich das alles weiß, dann sorgt das für Bildung. Dann wende ich das an sozusagen. Also ich kann rechnen, ich kann schreiben, ich weiß was über deutsche Literatur. Und jetzt können wir mal überlegen, was das für den Sport bedeuten könnte. Ne? Ich kann ein paar zentrale Bewegungstechniken, ja, sowas. Ne?
Und jetzt Grundfähigkeiten. Ja.
Genau. Und jetzt besteht die große Hoffnung darin, dass der Mensch dann damit mit diesen Beständen dann schon selbst zurechtkommt und für Bildung sorgt. Also sich in der Welt dann weiter damit beschäftigt und sagt, oh cool, ich kann ja klettern. Oder ich kann Fußball spielen, ziemlich gut, und jetzt bin ich irgendwie außerhalb der Schule und jetzt wende ich das an, indem hier Leute spielen hier Fußball, ich spiele da mit und das, wie auch immer. Hm. Also ich wende es irgendwie an, es nützt mir, es nützt meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Es kann auch sein, dass man so argumentiert, ich lerne dann irgendwie Fußball spielen, dann bekomme ich Lust, eine Idee, ich gehe in einen Fußballverein und dort entwickelt sich für mich so ein sinnhaftes Leben. Das wäre so eine materiale Argumentation. Es hat sich in der Sportpädagogik aber eher ein formales Verständnis breit gemacht, das mehr auf den Prozess abzielt. Also Klafki meint damit die Mündigkeit, das Lernen, Methoden zu erarbeiten. Wie kann ich mir selbst was erarbeiten? Und zielt damit mehr auf das Subjekt ab. Also du sollst eigene Strategien haben, ja, wie du etwas selbst bestimmen kannst, mitbestimmen kannst,
mitgestalten kannst. Ja. Klafki beschreibt das meistens als Verhalten oder Handlungsformen. Mhm. Ja, mhm. Genau.
Und dadurch auch ist Bildung gerät da hier auch in den Kontext von Demokratie rein, wenn ich sage, es geht um Mitbestimmung, Selbstbestimmungsfähigkeit. Also Bildung ist immer auch ein sehr, sehr wichtiges Demokratietool für uns. Und das unterscheidet Klafki. Und in der Sportpädagogik wird sehr stark auch mit formaler Bildung diskutiert. Und das hat noch so eine Weiterentwicklung, weil der Leib damit zu, das Subjekt, es ist im Sport so schön zu haben, weil es eben mit den Sinnen so viel erfährt, mhm, weil wir gar nicht nur so kognitiv dabei sind und Wissensbestände aneignen können, das haben wir im Sport gar nicht, sondern wir sind ja so toll mit unseren ganzen Sinnen, mit unserer Bewegungsfähigkeit, mit Motorik, mit unserem Körper, mit dem Fühlen darin involviert, und das macht es prädestiniert für formale Bildung.
Und jetzt möchte ich den Schluss gerne ziehen, oder nicht den Schluss ziehen, mhm, sondern den Ausblick zum Schulsport oder zum Sportunterricht, was denn da auch an Inhalten besonders interessant, mhm, ist. Denn in allen Bildungsprozessen ist besonders, und deshalb war auch mein Beispiel anfänglich, was wir machen würden, wenn wir den letzten Tag zu leben hätten. Bildungsprozesse sind für Individuen immer besonders wertvoll oder besonders reichern die das Individuum besonders an, wenn sie von Bekanntem abweichen. Ja. So, und deshalb ist besonders wichtig im Sportunterricht, dass wir eben nicht das abbilden als Sportlehrerinnen, Sportlehrer oder wie auch immer als Leute, die auch Vorgaben entwickeln, was die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel aus dem Verein kennen. Weil wenn sie nur das wiederfinden, was im Verein sowieso angeboten wird, dann ist das Bildungspotenzial im Sportunterricht völlig verschwendet.
Also der zentrale Begriff ist hier der Begriff der Erfahrung. Der hängt oft an der Bildung und eben, wie ich es eben gesagt habe, an dem Leib mit dran. Also wenn man Erfahrung mit seiner Leiblichkeit macht, also mit einer sinnhaften Auseinandersetzung der Welt, dann kann das, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, was Bildung eigentlich will, potenziell die Möglichkeit, das Selbst- und Weltverständnis zu ändern. Mhm. Das heißt, ich erfahre etwas über Sport in der Schule und das bringt mich dazu, dass ich mein Bild von Sport ändere vielleicht. Oder mein Bild von mir selbst. Vielleicht dachte ich aus dem Verein oder aus anderen Bezügen, ich kann das und das überhaupt nicht. Oder ich bin ein super Handballer und jetzt bin ich in der Schule und merke durch eine andere Schwerpunktsetzung, ich kann zwar gut Handball spielen, aber irgendwie bin ich vielleicht gar nicht so ein guter Teamplayer.
Genau, und das war mein Beispiel auch mit den Brüchen oder, mhm, man kann auch sagen Stolpern, wie auch immer. Immer wenn ich mein eigenes Selbstverständnis bewusst hinterfragen muss, und ich glaube, das geschieht auch in unserem, ohne uns da jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, in unserem Seminar Didaktik des Schulsports hin und wieder, dass man sagt, wow, so habe ich die Sache noch gar nicht gesehen. Und das sind Bildungsprozesse, wie wir sie eigentlich möchten, kann man das so sagen? Mhm. Ja. Oder wie sie zumindest inszeniert werden, mhm, können.
Man kann auch das Ganze noch ein bisschen vereinfachen und sagen, also was wir jetzt so haben, ist so die Art der Inszenierung, einen erfahrungsorientierten Sportunterricht zu liefern. Das können ja ganz, ganz einfache Tätigkeiten sein. Man kann auch das Laufen erfahrungsorientiert machen, ja, indem man eben unterschiedliche Perspektiven anlegt oder Laufen woanders, wenn man Geocaching macht oder wie auch immer. Man kann aber auch jenseits der Inszenierung sagen, es gibt ganz bestimmte Bildungsinhalte, wenn man zum Beispiel man macht Reiten, Surfen, Outdoor-Sport, Natursport, das ist an sich schon auch vielleicht in seiner Seltenheit oder auch in seiner Naturrelevanz sind das schon Bildungsinhalte. Oder man sagt, es gibt Bildungsmomente sogar. Es kann auch innerhalb von ganz einfachen, normalen Sportstunden plötzlich Momente geben, weil vielleicht irgendwas bricht, wie du sagst, ein Bruch.
Ja.
Ein Spiel funktioniert nicht. Ne, jemand, der sonst was gut kann, kann was nicht. Oder die Mannschaft, wie auch immer, kann das zum Bildungsmoment werden. Und jetzt kommt was Wichtiges dazu. Das muss ich jetzt aber zur Reflexion machen. Das machen ja, wird ja oft nicht gemacht. Also außerhalb der Schule würde man sagen, okay, es funktioniert nicht, müssen wir es anders probieren und weiter. Jetzt könnte man gerade sagen, warum hat es nicht funktioniert? Was war da los? Und die Sachen etwas genauer analysieren.
Da kommt aber auch dazu, dass, und ich glaube, das schwingt bei unserer Diskussion ab und an mal mit, dass wir uns von etablierten Sportarten sagen, ja, brauchen wir die im Sportunterricht? Mhm. Da sage ich aber auch, ja, die brauchen wir auch, weil eine Kultur, wo zum Beispiel die großen Sportspiele doch auch in Medien und im Alltag der Kinder und Jugendlichen wiederzufinden sind, gehört es auch zu Bildung dazu, diese am eigenen Leib, jetzt sind wir beim Leib, zu erfahren und dann für sich auch zu bewerten, wie ist denn das, was ich mir vielleicht gerne anschaue im Fernsehen, wie ist das, wenn ich das selbst durchführe. Das heißt, es ist keineswegs so, dass wir sagen, es muss immer ein offener Prozess sein, das muss immer was Neues sein, das muss was sein, was irgendwie fernab der sportlichen Realität vielleicht im Alltag ist. Nein, ist, glaube ich, ein Mix dieser Bestandteile macht eine, ja, mehr Perspektive Bildung aus, so.
Ja, es ist in der Schule ja so, man hat ja da viele Schüler in vielen Klassen und bei dem einen funktioniert was, bei dem anderen nicht. Also Bildung, das kann man sich vielleicht so vorstellen, man geht mit einem großen Netz fischen, sowas, und wenn, je nachdem wie die Maschen gestrickt sind, bleiben da ein paar Fische hängen oder ein paar andere nicht, und man kann dieses Netz, glaube ich, jetzt so stricken und man kann den Ort so aussuchen, dass man vielleicht möglichst viele Fische fängt. So, ich kann ganz normalen, profanen Sportunterricht machen. Vielleicht wird sich dann jemand für Basketball interessieren, das irgendwie in sein Leben einpflegen und es wird ihn sehr bereichern. Viele andere aber nicht. Wenn ich möglichst viele erreichen will, dann sollte ich bestimmte Charakteristika für einen bildungsorientierten Sportunterricht beachten. Die hat Edgar Becker mal schön zusammengefasst, wie ich finde, und die nutze ich auch in manchen Seminaren. Und da geht es zum Beispiel, was ich wichtig finde, um Verständigung und um Partizipation. Das sind immer gute Mittel, um dafür zu sorgen, dass vielleicht der eine oder andere mehr von diesen Bildungsmomenten bekommt. Verständigung heißt, ich muss mich auch mit den anderen austauschen, wie was erlebt wird und was welche Wertigkeit für wen hat. Und Partizipation heißt, ich muss auch die Menschen an ihrem eigenen Tun beteiligen. Und wenn ich, oder andersrum gesagt, wenn ich stupide immer nur das Gleiche in der immer gleichen Sportart immer gleich vormache, dann angle ich halt einfach eben nicht so viele Fische.
Ich finde die Metapher gut. Ich habe die in meinem Kopf gerade drüber nachgedacht und würde die vielleicht sogar ein bisschen anders aufstellen und würde sagen, ich gebe als Lehrerin und Lehrer eine gewisse unterschiedliche Anzahl und Größe von Fischen in den Teich. Und jeder Schüler und jede Schülerin hat sein eigenes unterschiedlich gemaschtes Netz und holt sich aus diesen Inhalten für sich Bedeutende raus.
Okay.
Ja, also Leute, ich weiß nicht, welche Metapher schöner ist, aber ich musste gerade drüber nachdenken.
Fische fangen als Bildung war auch total bescheuert. Eigentlich will man Fische freilassen, wenn man bildet. Also die Metapher ist freigegeben für euch da draußen. Ihr wisst vielleicht, was ihr meint. Es hört sich immer so hochtrabend
an. One and a half Fisherman.
Genau. Und der eine oder andere wird sagen, ja, Bildung hier, Bildung da. Es ist ja auch ein Begriff, der international total aufweicht. Also wir haben den in Deutschland, weil aus Tradition, die Schweden machen da noch ein bisschen mit. Die Skandinavier haben Bildungsthematiken, aber im englischsprachigen Raum gibt es den Begriff nicht.
Education.
Genau, Learning, Education, Physical Literacy ist jetzt ein Begriff, aber Bildung, da staunt man immer nur. Insofern ist auch die Idee eigentlich eine alte deutsche Idee, aber man ist im Ausland, so meine Erfahrung im Englischsprachigen, sehr begeistert von dieser Idee und sie lässt sich halt eben nicht übersetzen. Trotzdem finde ich sie sehr schützenswert und oftmals hat man schon vom Aussterben dieses Begriffs gesprochen. Ich glaube, dass man ihn schützen muss, weil Bildung ist wichtig für eine demokratische Gesellschaft, gerade heute. Dort, wo man also keine Demokratien will, da schließen alle bildungsrelevanten Einrichtungen, Museen, auch bestimmte Fachbereiche, Universitäten. Also man braucht die Diversität, die Vielfalt, die Verrücktheit. Man muss den Menschen das mitgeben, was sie eben selbst brauchen, um sich entwickeln zu können. Das will Bildung.
Und ich habe zum Abschluss auch nochmal so ein bisschen was mitgebracht, weil ich mir in der Vorbereitung die Frage gestellt habe, hängt es denn immer an den verschiedenen sportlichen Inhalten, die den Sportunterricht oder den Schulsport die Bildung ermöglichen oder ermöglichen, Bildungsprozesse zu gewährleisten? Nein, natürlich nicht. Denn es sind auch so Sachen wie die Erfahrung zu verlieren, zu gewinnen, Schmerz zu spüren. Emotionen ist auch ein großer Punkt, was eigene Entwicklungen beeinflusst. Das sind alles Dinge, die vielleicht auch inhaltlich, also Sportart inhaltlich unabhängig im Sportunterricht angeboten werden können, die einen jeden Einzelnen voranbringen oder ja voran, sagen wir mal, entwickeln.
Ja, ich glaube, das ist auch das Sympathische. Ich meine, an der Bildungstheorie festzuhalten in der Pädagogik ist das, dass das Individuum im Fokus steht. Das ist etwas, was gerade in Deutschland sehr bedeutsam ist, dass man also immer gewahr ist, dass man nicht Element einer Masse ist, zum Element einer Masse wird und steuerbar wird, sondern dass man individuell bleibt mit den Fähigkeiten, alles, was es vor einem gab, umzugestalten, neu zu gestalten und Bilder, die man über die Welt hat, bestimmte Dogmen auch zerschlagen zu können. Das finde ich nach wie vor eines der edelsten und wichtigsten pädagogischen Anliegen. Und das steckt eben zentral in der Bildung drin. Und nach dieser Maxim kann man Sportunterricht gestalten. Also Bildung ist irgendwie doch ein bisschen unsexy als Thema, meine ich. Ich plane gerade mit Eckhard Balz, du bist ja auch angefragt, einen Band, der genau mit dem Problem umgehen möchte, weil wir eben über Bildungszugänge sprechen wollen in dem Band und auch wirklich mit Praxis belegen wollen, dass Bildung existiert, dass es Bildungsreisen gibt, dass es Bildungsmomente gibt, dass es Bildungsanlässe gibt, dass es Bildungsinhalte gibt und dass das nicht nur theoretisches Geschwafel ist. Und man landet immer wieder darin, dass man theoretisch über Bildung spricht, weil man es praktisch so schwer einfangen kann, was im Individuum passiert.
Ja, man ist da auch sehr schnell im Diskurs der Persönlichkeitsentwicklung und ja, spannend auf alle Fälle. Also das Spannendste an dem Thema finde ich immer die Frage an sich selbst zurück. Ja, deshalb stelle ich die auch immer gerne, wo hast du in deinem Leben mal einen harten Bruch erlebt? Das finde ich immer spannend, wo die Leute dann sagen, ich habe irgendeine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich von meinem Geglaubten oder von meinem bewusst wahrgenommenen komplett abgewichen bin. Finde ich spannend.
Ja, manchmal sind wir eigentlich immer noch drin im Hauptthema. Vielleicht noch eine Metapher, die auch hilft. Also Bildungsreise oder Massentourismus, das gilt auch für den Sport. Also wenn ich Bildung anbieten will, dann muss ich es machen, initiieren möchte, dann wie eine Bildungsreise. Dann suche ich also ganz bewusst Orte auf, in denen ich Erfahrungen mache. Wenn ich zum Beispiel eine Bildungsreise zu den Maya mache, auf den Spuren der Maya, eine Bildungsreise, da muss ich mir da ganz schön Gedanken machen, was ich mit den Leuten da mache. Dann gehen die dahin, die lernen vielleicht sogar die Sprache oder Teile der Sprache, gucken sich Fundstücke an, diskutieren darüber, hören vielleicht noch ein Gedicht irgendwo, gehen abends mit irgendwie in der Kultur da noch kochen oder sowas, die erleben was. Vielleicht kommen die nach Hause und sagen, ich sehe das jetzt ganz schön, also die Welt ist doch irgendwie anders, als ich dachte. Da gibt's das und das und da gab's das und das und ich sehe da Bezüge noch zu heute und die Armut da auch in dem Land, ich sehe das so, ne?
Das hat natürlich auch was, Urethnographisches, ja, sag ich jetzt mal, sich die Sachen fremd zu machen. Ja. Und wenn man sich manche Sachen fremd macht, denkt man vielleicht, was sind das eigentlich für ein Quatsch?
Ja, und das wäre doch ein Ideal. Ein Schüler gehen im Schulsport durch eine Bildungsreise. Die kommen da raus und sagen, jetzt habe ich einen Sport. Also über den Sport habe ich jetzt irgendwie, über mich und den Sport, da habe ich ganz schön, das sehe ich jetzt ganz schön anders so, ne? Oder ist es nur Massentourismus? Malle, hin, Party, schön an den Strand legen, zurück, Leben geht weiter.
Ist das Sportunterricht auch schön?
Manchmal braucht man auch vielleicht nur das. Bildung ist halt immer ein hoher Anspruch, ne?
Auf jeden Fall.
Manchmal braucht man Strand und nix. Ich mache auch wenig Bildungsreisen. Also ich bilde mich selbst eigeninitiativ so, aber dann viel auch mit Büchern auf Liegestühlen.
Ich glaube, viele machen auch unterbewusst Bildungsreisen, wenn sie dann in fremden Ländern oder irgendwie auch selbst, können ja auch fremde Regionen hier in Deutschland sein, einfach sagen, ich will jetzt hier mal die heimische Esskultur oder kennenlernen. Ich finde ja immer so unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Was heißt unsympathisch? Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man dann irgendwo ist in einem fremden Land, ja, und die haben irgendwie eine tolle Trink-Esskultur und man findet irgendwie in einem Tankstellenkiosk irgendwie ein heimisches Bier hier aus Deutschland und dann sagt man, das brauche ich jetzt hier, ja. Weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde, ja. Spricht meinem Bildungsgedanken entgegen.
Ja, viele, viele schöne Orte auf der Erde werden auch dann durch den Tourismus zu anderen Orten und haben gar nicht mehr das Bildungspotenzial, das wir ursprünglich hatten.
Ja, aber brauche ich denn einen heimischen Ort in der Fremde?
Nein, ich könnte doch nie mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo anlegen und dann ausgespült werden und das für mich gemachte, die für mich gemachte Welt erleben. So, nee, das auch nicht. Also wenn wir noch einen Tag zu leben hätten, dann nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, nicht dann Bildung oder Massentourismus an dem letzten Tag?
Der letzte Tag. Ich glaube, die einzige edle Antwort kann nur Bildung sein. Ja. Wobei,
vielleicht viel interessanter, wenn wir nur noch einen Podcast machen dürften, zu welchem Thema?
Dann würden wir Off-Topic machen.
Ich glaube
irgendwas, auch. Irgendwas.
Genau.
Ja, genau.
Saarland und Cappuccino.
Ich habe aber auch in unserem letzten Blog, wir machen nämlich heute nochmal als letzter gewählt, so fies kann Sport sein, habe ich auch was im Bildungsbezug dabei. Ja. Bist du schon gespannt?
Ja, bin ich. Los.
War das eine Frage?
Bin ich? Ja, klar. Ja. Letztes Mal war es ja wirklich sehr traurig, was wir da erlebt hatten. Ne?
Dann jetzt, so fies kann Sport sein. Starte ich? Starte du?
Ich starte mal. Ich glaube, du hast
letztes Mal. Ja, okay, dann starte mal.
Ja, Klassiker. Eigentlich war...
Ich war in der Tanzschule.
Ich war auf dem Streetballplatz zugegen, längere Zeit mal in Köln. Auch da, weil ich da auch geforscht habe, ethnografisch, wollte da ja auch erleben, wie man da so reinkommt in die Szene. Und da habe ich super viele fiese Sachen erlebt. Vielleicht ein kleines Best-of. Also da waren ja oft ein paar Trickser dabei, das beim Basketball, Christian. Mhm. Vielleicht noch fieser als beim Fußball, was die mit einem machen können. So, da gab es so einen Move, ich weiß gar nicht, wie der geht, aber irgendwie so, dass man dann, man steht sich gegenüber, one-on-one irgendwie, und dann mit irgendeinem Move, mit irgendeiner Bewegung schaufelt der Gegner, der am Ball ist, den Ball so auf deinen Rücken, dass du den nicht bekommen kannst und zwischen der Hand deines Gegners und deinem Rücken klebt der Ball. Ich glaube, das gibt's nur beim Streetballplatz, das ist auch gar nicht regulär irgendwie, aber du fühlst dich dann wie so ein Käfer, der auf dem Boden liegt und willst den Ball haben und der Typ steht vor dir und grinst und mit seiner Hand greift da hinter dich und er klemmt dich da mit dem Ball so ein. Da gab's so ein paar Diss-Moves einfach am Streetballplatz, mit denen man mir doch klar machen konnte, gut konnte, dass ich doch nicht zu der obersten Loge dort gehöre.
Hat man ja auch den Ball auf die Stirn gepasst? Das gibt's auch so, dann wird er so gedribbelt und dann so
Putsch gegen den Kopf. Ja klar, sowas, genau. Ständig solche Dinge erlebt oder aus Mannschaften dann rausgeworfen worden von irgendwelchen Leadern, weil so der andere drin, ein anderer kam dann neu rein und ich war gerade froh, in so einer Mannschaft zu sein und dann werde ich da einfach vom Platz runtergeworfen, weil ein anderer kommt. Also ich habe dann anfänglich da jeden Tag mitbekommen, dass ich da irgendwie schlecht bin und dass es bessere gibt und da sagt man auch immer so, ja, der informelle Sport, das ist auch für jeden was da, aber das ist echt ein hartes Pflaster. Wenn es irgendwo keine Inklusion gibt, unorganisierten Mannschaftssport.
Ja. Da geht es nämlich auch ums Gewinnen.
Da geht es um
Gewinnen. Krass ums Gewinnen. Habt ihr Winner Stays gemacht?
Da geht es ums Dominieren, sowas? Winner Stays, genau. Mhm. Und dann, die Verlierer, da gab es auch so viele Sachen, die Verlierermannschaft geht dann runter und die neue Mannschaft besteht dann aus den vier gleichen Spielern, nur einen haben sie ausgewechselt. Und drängeln sich dann da quasi vor. Ich hätte da immer gern ein System eingeführt, wo wirklich organisiert wird, wer wann dran ist. Aber das hatte schon seinen Sinn, dass da die Mächtigen auch regiert haben. Sonst hättest du da nicht mit 40 Leuten zu so spielen. Du musstest dich da hocharbeiten.
Warum hätte deine Regel nicht funktioniert?
Weil dann viele, die den Charme des Platzes ausmachen, da nicht mehr mitgemacht hätten den Ort nicht mehr gehabt hätten, glaube ich. Es musste die Etablierten geben. Es musste dieser Pavian-Felsen sein. Sonst wäre die Existenz, die Urdefinition dieses Platzes weg gewesen. Mhm. Es geht nicht darum, fair und gerecht einen Nachmittag Basketball zu spielen, sondern es geht darum, sich da irgendwo hochzuarbeiten und sich Richtung Etablierten zu bewegen. Und das ist ein harter und steiniger Weg.
Verstehe.
Überhaupt nicht inklusiv. Hättest du es geschafft? Du warst
was denn?
Dich da Streetball-mäßig hast du dich mal? Hast
ja,
du
so mittelmäßig. Also ich war schon, auf, ja. Wir waren oft auf Streetballplätzen, ja. Aber da waren wir meistens die Autoritäten.
Ja, echt? Ja. Wo war das denn gewesen sein?
Bitte, unter der Brücke 2A.
Genau. Limburg Süd.
Ja, genau, fast. Ja, nee, genau. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit dabei, die mich nie selbst betroffen hat, aber wir hatten es immer so mal am Rand hier auch schon mal erwähnt, ist auch in Bezug auf den Sportunterricht, das klassische Wählen, Mannschaften wählen lassen im Sportunterricht. Und mich hat es jetzt nie selbst betroffen, ja, dass ich da als Letzter gewählt, weil unsere Episode heißt ja sogar als Letzter gewählt. Ja,
dann komm mal.
Aber ich habe mich immer gefragt, was muss das denn für ein, das muss ja wirklich ein fieses Gefühl sein, dann vor allem die Diskussion zu erleben, ach nee, ich will jetzt nicht den Martin haben. Oh, haben wir den Martin als Letzten.
Dann wird so ausgeliehen. Ja. Ja, dann nehmt ihr doch den, wenn die Lehrkraft da nicht richtig mitmacht. Nehmt ihr, dann nehmen wir den, der wird dann so mit dir rumgeschachert.
Okay. Was ist das? Also,
ich habe das schon erlebt.
Ja? Ja? In welcher Sport? Also was? In was? Du wirst wirklich als Letzter gewählt?
Nee, unter den Letzten. Das hatte, ich habe immer gedacht, das hat gar nichts mit meiner Kompetenz zu tun, sondern mit meinem fehlenden Involviertsein ins soziale Netz. Ich war immer
das hast du jetzt schön geredet.
Ich war immer so, Leute, ihr vertut euch da. Ihr vertut euch da. Boah, total.
Du hast aber gesundes Selbstbewusstsein
gehabt. Das liegt sicher nur daran, dass ihr mich nicht leiden könnt. Das hat nichts zu tun, dass ich was nicht kann. Ich weiß auch nicht mehr wo, doch, aber ein, zwei Mal. Ich glaube, nee, ich weiß wo. Gerade in Situationen, wo man mich eben nicht kannte, wo ich, das ist vielleicht so Jugendfreizeiten oder sowas. Ich war klein.
Mhm.
Ich war sehr klein und dann hat man gedacht, okay, klein ist für die meisten Sportarten auch nicht so richtig cool.
Okay.
Doch, das habe ich schon erlebt.
Ja.
Nicht so allerletzte, aber man hofft so und dann sind nur noch irgendwie.
Okay. Und war das ein, hast du im Bildungsbezug, hat das was mit dir gemacht? Hast du dieses, was hat das mit dir gemacht?
Kann man, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr so rausfiltern, was, wie, welche Stellschraube genau was mit einem gemacht hat. Das ist alles, ich sag das anfänglich schon mal so. Ja, oder
wie hast du dich gefühlt in dem Augenblick? Hast du dann keine Lust mehr auf diese Aktivität, auf diese Sportart gehabt?
Meine frühjugendliche Gefühlslage, die war sowieso so diffus und von Rückschlägen gekennzeichnet, dass das irgendwie keine große Relevanz für mich hatte. Ich hatte andere Sachen im Kopf. Als wann ich im Sport gewählt werde, dann auch irgendwann. Da war ein Korb oder irgendwie nicht beachtet zu werden von irgendeinem Mädchen, war dann deutlich fieser, als im Sport als Letzter gewählt zu werden. Im Leben als Letzter gewählt werden, das ist richtig fies.
Oh, Tim, das war schön.
Ja.
Im Leben als Letzter gewählt.
Ja.
Sehr gut.
Ja,
ja, also wählen lassen, großes
Leute,
Thema.
Ey, Sport.
Großes Thema im Sport. Würdest du wählen lassen?
Oh, ich finde
es, wir verteufeln es immer so.
Nee.
Es ist eine.
In Gruppen, die sich super gut kennen, mit einem ironischen Hintergrund, ja.
Ja.
Mhm. Weil in dem Wissen, dass man es eigentlich nicht macht und alle sich irgendwie gut mögen in einem Sportleistungskurs just for fun und da, weil sie auch selber Bock haben drauf. Und du weißt wirklich genau, da fällt keiner unten durch, die sind alle gefestigt, klar wählen lassen.
Ja. Aber auch nur dann.
Nur dann.
Ja,
genau. Nur dann.
Weil sonst, wir sind wieder bei dem Thema, dann wird vor allem demonstriert oder alle werden nochmal, dann wird dir nämlich auch klar, das ist ja auch ganz interessant, wenn der Lehrer einteilt, ja, und der fängt so an hier mit den, schickt zuerst mal die Fußballer nach links und rechts, dann kommen so die halbwegs gerade auslaufen können und am Ende wirst du noch und irgendwer anders nach links und rechts geschickt, dann kriegst du vielleicht mit, okay, jetzt weiß der Lehrer, die Lehrerin, die wissen, okay, ich hab's nicht so doll drauf. Aber wenn du als Letzter gewählt bist,
dann
weiß nicht nur der Lehrer und die Lehrerin, dass du nichts kannst, dann wissen das auch, dann weißt du auch, dass alle anderen wissen, dass du nichts kannst. Und ich glaube, die Erkenntnis ist hart.
Die Einteilung in Mannschaften ist per se was Verletzendes. Das hat immer irgendwie eine Art von Verletzungspotenzial. Du kannst es losen und dann wird dann auch diskutiert, was ungerecht ist. Menschen haben doch eine gewisse Einschätzung der anderen. Die wird dann offen ausgetragen. Oder hier, ihr habt schon zwei Mädchen, wir haben drei. So Geschichten. Also es ist immer ein bisschen furchtbar, Mannschaften.
Mädchen-Tore zählen
doppelt. Aber es gibt tolle Literatur darüber, wie man das am wenigsten schlimm gestalten kann.
Ja, ich glaube, es wurde gerade verschluckt, aber Mädchen-Tore zählen doppelt ist auch sowas, wo ich
hatten mir immer... Hatten wir beim letzten Mal schon. Also
hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, ja.
Ja, das ist ja furchtbar.
Ja, es gibt auch immer wieder furchtbare Sachen in unserem Sport, ja, in unserem Sportunterricht.
Wählt solche Themen, macht den Sport so, dass es nicht furchtbar ist.
Das ist ein guter Punkt für unseren Blog als Letzter gewählt. Sehr schön.
Pädagogische Weisheit. Guck mal, da studiert man, da studiere ich so lange, dann promoviere ich, dann habilitiere ich, und jetzt bin ich schon einige Zeit im Berufsleben und dann sage ich, macht euren Sport so, dass er nicht furchtbar ist. Das ist die pädagogische
Quintessenz. Das ist ein edles Ziel.
Ja, super.
Ja.
Das kann sich jeder auf eine Karteikarte schreiben, laminieren und sich jeden Morgen angucken. Ich mache meinen Sportunterricht, dass er nicht furchtbar ist.
Eigentlich ein schönes Wandtattoo für die Lehrerumkleide in der Sporthalle.
Ja.
Macht euren Sportunterricht so, dass er nicht furchtbar ist.
Also, wer seinen Sportunterricht so macht, dass er nicht furchtbar ist, kann sich gerne auch bei uns melden und sagen, wie er das eigentlich macht.
Ja, das interessiert uns sehr. Ja, kommt doch mal vorbei.
Oh Mann. Würdest du gern Sportunterricht jetzt mal so machen? Jetzt morgen zum Beispiel?
Ja.
Ja? Was würdest du dir für eine Klasse aus? Du müsstest morgen, du hättest nur einen Tag zu leben und müsstest Sportunterricht machen. In welcher Klasse? Klassenstufe und was würdest du machen?
Also ich habe ja auf Gymnasium studiert, ja. Aber auch
das ist ja schon
über 2 Jahre an der Grundschule gearbeitet, als Vertretungskraft unter anderem. Und ich fand, also es wäre auch was für mich gewesen, ja. Für mich war immer so der Grund, ja, ich würde auch gerne mal einen Leistungskurs machen, also ein bisschen mit erwachsenen Leuten arbeiten. Aber so, also erste Klasse, zweite Klasse ist schon sehr süß.
Erste Klasse?
Ja.
Was machst du mit deiner ersten Klasse morgen? Schuhe zu binden lernen.
Ja, Klettverschluss, sage ich erstmal. Es ist erstmal, gibt keine Schnürsenkel, es gibt nur Klettverschluss.
Ja.
Wir machen Bewegungserfahrungen, machen wir morgen.
Ja, ach cool. Ein Rollbrett oder was? Schön. Egal. Oder Teppich verließen.
Wir wir gehen in diesen Raum rein, diesen Geräteraum, und jeder darf sich irgendwas nehmen und wir bewegen uns mal mit den Dingern. Keine Ahnung.
Hätte ich Bock drauf. Das hatte ich vor 10 Jahren mal. Da hatte ich mit Studierenden eine Exkursion gemacht. Genau, es ging um Open Water Swimming. Wir waren am Bodensee. Und einer hatte noch Geburtstag nachts und es war eine Sporthalle offen, wo wir da irgendwie gepennt haben. Und dann haben wir genau das gemacht. Und das ist echt total cool, sich in der Sporthalle zu bedienen. Wir haben dann ewig lang Mattenrutschen gemacht allerdings.
Um 3 Uhr kamen dann 4 RTWs,
die dann
die Hälfte abgeholt haben.
Erste Klasse, ja, nee, was würde ich denn machen? 5. Klasse. Mit Bock auf was Neues, schon ein bisschen was können.
Mhm.
Ja. 5. Klasse, Rektoren.
Ja. Fake Aufschwung. So.
Ja, klar, 5. Klasse. Ich würde morgen, ich hätte Lust, eine 5. Klasse zu machen morgen und bewegen an Geräten vorzubereiten. Mhm. Und schön normiertes Turnen zu machen. Schön normiert.
Ja, man kann auch mal reingehen und einfach einen Ball in die Mitte kicken.
Ball in die Mitte.
Ja,
der Ball in der Mitte. Eine Reckstange in die Mitte und gucken, was passiert.
Oh je.
Mhm. Mann, ey, Sportunterricht. Ein tolles Fach. Also kann man auch jedem nur empfehlen, wenn man sich nicht auf Sportwetten spezialisiert, vielleicht als Sportlehrerin oder Sportlehrer sein Geld zu verdienen.
Weil man das mit Sportwetten nicht kann, Disclaimer.
Okay, vielleicht nehme ich es nochmal zurück. Also liebe Kinder, wenn ihr das hört, macht es einmal in eurem Leben. Macht es einmal in eurem Leben. Nein, setzt Geld, geht ins Casino, setzt auf Rot. Wenn es nicht kommt, setzt es doppelte auf Rot. Wenn es nicht kommt, setzt es vierfache auf Rot. Wenn dann nicht, das ist 8 und so weiter.
Mhm.
Das Problem ist aber, irgendwann macht das Casino zu, ne? Oder die...
Ich kenne mich mit Glücksspielen nicht aus.
Ach komm, das ist doch überhaupt nicht wahr.
Also ich kann hier, es gibt doch einen Minimaleinsatz und Maximal. Gibt es auch einen Maximaleinsatz oder gibt es auch so Unlimited?
Jetzt im Casino oder was? Ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube nicht, dass du da irgendwie sagst, ich bin Steve Jobs, ich setze 1 Billion auf Rot. Ich glaube, es geht nicht.
Ja, gut.
Da kannst du mal fragen, wo ist das nächste Casino? Ah, erstmal Durstlöscher.
Ja,
bevor wir jetzt hier weiter über Glücksspiel, Oliver Kahn und ich weiter über Glücksspiele sprechen.
Auch Bildungsprozesse. Wow.
Ja,
dann haben wir Bildung auch mal abgehakt.
Wir brauchen eine Off-Topic-Folge das nächste Mal.
Machen wir. Oder mal wieder einen Gast. Vielleicht kriegen wir ja wieder wen hier rein.
Ja, unbedingt.
Ja, Freunde, schön. Ja. Was sind eure aktuellen Bildungsprozesse? Wann habt ihr Brüche im Leben erlebt? Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder fleißig schreiben tut.
Ich habe mir 2-mal den Arm gebrochen als Kind. Ich bin auf Schaukel gefallen.
Ja, das hast du beim ersten Mal anscheinend nicht.
Ich habe Brüche erlebt.
Ja.
Ich habe Brüche erlebt.
Ja.
Schaukelweitsprung.
Oh ja, sehr gut.
Schaukel. Nochmal machen, oder?
Überschlag versucht?
Boah, nee. Gibt's sowas? Gibt's so Freaks? Es gab immer Freaks.
Es geht nicht. Also du kannst keinen Überschlag. Also ich meine, man könnte keinen aus eigener Kraft keinen Überschlag schaukeln.
Ist ja,
irgendwann kommt man auf einen hohen Punkt und dann fällt man so.
Du hast den Aufschwung hingekriegt, du wirst auch den Übersteiger der Schaukel hinkriegen.
Okay, ja. Leute. Also wenn ihr mich das nächste Mal in der Episode nicht mehr hört, dann habe ich den Überschlag entweder geschafft oder nicht geschafft. Eins von beiden. Ja.
Boah, Leute.
Ja, das war 1½ Sportsman.
Genau, wir haben ein Thema und 1½ Antworten drauf.
Jawohl, mein Name ist Christian Theiss.
Und meiner ist Tim Bindel.
Geht raus und bildet euch etwas.
Tschüss.